Ivri, Zion, Judenstaat oder vielleicht Judäa? Als Israel am 14. Mai 1948 gegründet wurde, gab es selbst 24 Stunden vorher noch Streitigkeiten, wie der neue Staat eigentlich heißen soll. Die Wahl fiel schließlich auf Israel und es begann die Geschichte eines Landes, das heute für vieles steht. Für einen Zufluchtsort für verfolgte Juden in aller Welt, für Hightech-Wirtschaft und Wissenschaft, für den Dauerkonflikt mit den Palästinensern oder für den Kampf um die eigene staatliche Existenz. In den kommenden 25 Minuten bei Leben im RBB 24 Inforadio werden wir uns anlässlich des 75-jährigen Bestehens Israels mit dem Land beschäftigen. Dazu begrüßt sie Markus Latour. Für deutsche Juden, die in der DDR gelebt haben, war Israel ein heikles Thema. Als Vorhut des kapitalistischen Westens im Nahen Osten galt der Staat für das SED-Regime als ideologischer Feind. Unter diesen Vorzeichen war der Kontakt zum jüdischen Staat von potenziellen Repressalien bedroht. Mein Kollege Miron Theenberg hat sich damit genauer befasst und versucht, ehemalige DDR-Juden zu treffen, die darüber sprechen wollen, was nicht ganz einfach war. Ich habe Miron zuerst gefragt, wie sich grundsätzlich das Verhältnis der DDR zu Israel charakterisieren lässt.
Naja, das war schon eine sehr einseitige Darstellung Israels in der DDR. Es ging ja auch um eine Systemauseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und den USA. Man darf nicht vergessen, es war Kalter Krieg und Israel galt als Vorposten der USA und war somit Aggressorstaat. Man muss auch sagen, mit einer im besten Fall stillschweigenden Akzeptanz des Staates Israel und klarer Parteinahme für die PLO und auch für die arabische Staaten und der Behauptung, ein antifaschistischer Staat zu sein und somit auch keine Verantwortung für die Shoah zu übernehmen, blieben sich die Staaten Israel und DDR gegenseitig eigentlich rote Tücher. Es gab zwar unter der Hand während der gesamten Zeit von 1949 bis 1989 Wirtschaftsbeziehungen, aber die waren weder offiziell noch sonderlich umfangreich.
Du hast dich mit Menschen unterhalten, die als Juden in der DDR gelebt haben und auch Kontakte nach Israel hatten. Was ist dir denn dabei begegnet?
Na, in meinen Recherchen hat es mich völlig unerwartet überrascht, dass eine beachtliche Anzahl an Menschen mit ihren Erfahrungen zu Israel in der DDR, also in einem autoritären Unrechtsstaat, den es seit über 30 Jahren nicht mehr gibt, nicht mit mir vom Mikrofon sprechen wollten. Und die haben Angst vor Repressionen, die über Social Media wahrscheinlich gehen. Ein Dissident zum Beispiel wurde dort als rechts beschimpft. Eine andere Frau wollte auch überhaupt nicht mit mir offen reden. Auch die Stimme einer weiteren Person, die regelmäßig in Berlin in die Synagoge Riekestraße gegangen ist, bis die Stasi vor der Tür stand und mit ihrer Mutter geredet hat, wollte sich nicht vor Mikrofon mit mir äußern. Anders sah das dann bei Ramon Anusiewicz aus Dresden aus, der mir hingegen solche Anfeindungen bestätigt hat. Er war damals in der NVA und leistete dort Wehrdienst.
Dort gab es mal auch eine Diskussion über den Nahostkonflikt, über die Kriege in Nahost. Und da sagte mal ein Offizier, er hatte wohl den Rang eines Fähnrichs damals, und der sagte wörtlich, das habe ich mir bis heute gemerkt, wenn damals der Adolf alle erwischt hätte, dann hätten wir heute diese Probleme dort unten nicht. Das war natürlich heftiger Ausspruch.
Sagt Ramon Anusiewicz aus Dresden. Und er war ja auch tatsächlich ein kleines Rad. Was hätte er gegen einen Offizier machen können?
Wie wurde denn insgesamt in der DDR über Israel gesprochen?
Na, sehr eindrücklich ist mir zum Beispiel die Reaktion einer Frau, die nur Ilanit genannt werden möchte. Und die sagte dann ganz langsam und mit tiefer Stimme, Herr Theenberg, Israel war gar nicht in den Landkarten der DDR verzeichnet. Da habe ich gemerkt, das kam wirklich aus den Tiefen ihres Herzens. Und das ist ja auch ganz klar. Immerhin gab es zum Beispiel auch den Schwarzen Kanal. Das war die Propagandasendung der DDR und somit ein Sprachrohr von Karl Eduard von Schnitzler. Und das Ganze schärfte sich dann noch zum Ende der 60er Jahre zu. Und da galt dann Israel als imperialistischer Aggressorstaat. Und das war durchaus völlig Parteilinie. Und das bestätigte mir übrigens auch der ehemalige Unternehmer Ramon Anusiewicz aus Dresden.
Das weiß ich noch genau. Also diese Terminologierung, die da in den Medien stattgefunden hat. Man nannte Israel oft die imperialistische Speerspitze der USA im Nahen Osten. Das war also die Terminologie, die dort immer verwendet worden ist. Und die dann besonders natürlich aufkam nach dem Sechstagekrieg 1967. Die DDR wollte ja dort unbedingt ihre Anerkennung haben, auch in den arabischen Staaten, und hat dort also auch ihre Die Sowjetunion, was ja damals die Verbündete war von der DDR, die hatte ja dort ihre strategischen Interessen im arabischen Raum und hat dort natürlich auch die arabischen Länder stark mit Waffen unterstützt. Und seit 67, spätestens seit diesem Sechstagekrieg, der ja dann triumphierend von Israel gewonnen wurde nach 6 Tagen, hat man sich dann auf Israel eingeschossen.
Das war nochmal Ramon Anusiewicz und das hört man heute auch immer noch. So eine Sprüche gelten vor allen Dingen für rechtsoffene bis extrem rechte Positionen. Aber diese Art der Israelisierung von Judenhass hat man ja auch bei den Corona-Montags- oder Schwurbeldemos gehört. Und das merkt man ja immer noch. Laut RIAS, also der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, der hat einen Bericht in dieser Woche rausgebracht. Und da gibt es einen deutlichen Anstieg rechter Gewalt in ostdeutschen Ländern. Und das hat man ja auch erst jüngst in der Schule in Burg gesehen oder bei der Klasse, die am Frauensee aufgrund einer rechten Bedrohungslage nächtens fliehen musste.
Ja, also eine Israelisierung des Judenhasses, was du gerade genannt hattest, das sieht man ja auch bei islamistischen Demonstrationen, bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin, aber auch im gesamten Bundesgebiet und europaweit. Ich will aber nochmal auf das eingehen, wovon du eben gesprochen hast, nämlich die regierungsregimenahen Leute. Es gab ja auch Juden, die dem SED-Regime sehr, sehr nahe standen. Mit denen hast du auch gesprochen. Was hast du denn von denen mitbekommen?
Ja, interessant war da zum Beispiel das Gespräch mit Klaus Steinitz. Der ist in den 80er Jahren stellvertretender Direktor der, Moment, ich muss mal ablesen, des Zentralinstituts für Wirtschaftswissenschaften der Akademie der Wissenschaften der DDR gewesen. Er war durch sein Amt durchaus auch republikgestaltend. Er ist sozialistisch erzogen worden und er sagte, er hätte von dieser Art Judenhass nichts mitbekommen. Und ohnehin hätte sein Judentum gar keine große Bedeutung gespielt und er hätte es auch nicht wirklich thematisiert. Das würde man heutzutage eben schon als Judenhass sehen, wenn man vorsorglich nicht über seine eigene Jüdischkeit, über sein eigenes Judesein sprechen kann, weil man weiß, dass man eventuell Nachteile erlebt. Und er sagt aber auch, dass es eine grundsätzliche Veränderung ab 89 war. Er hatte dann mehr Kenntnisse, er pflegt seitdem auch Kontakt zu den Verwandten in Israel, sieht sie regelmäßig und da hat er seine Meinung offenbar in den letzten Jahren wirklich verändert.
Was würdest du denn abschließend nach deiner Recherche zu diesem Thema sagen? Also wie würdest du das Verhältnis heute einschätzen zwischen ostdeutschen Juden und Israel? Hat sich dann nach dem Mauerfall, nach der deutschen Einheit alles zum Besseren gekehrt?
Mit dem Niedergang der Sowjetunion kamen dann an die 200.000 Kontingentflüchtlinge eben nach Deutschland, Menschen jüdischer Abstammung, die ihr Judentum nicht ausgelebt haben, schon seit Generationen nicht ausgelebt haben und eine Möglichkeit dann auch hatten, das eben wieder zu machen. Ob die Sicht auf Israel sich dadurch geändert hat, kann ich nicht wirklich sagen. Ich habe aber noch einen schönen O-Ton von Ramon Anusiewicz aus Dresden, der tatsächlich die DDR mit Israel in Relation setzt.
Da hatte ich irgendwie so eine gewisse Schadenfreude empfunden und dachte, ha, sie können sagen, was sie wollen. Sie brechen sich dort an dem kleinen Land doch die Zähne aus. Die DDR ist nach 40 Jahren untergegangen, Israel existiert heute schon 75 Jahre.
Und das verdeutlicht es relativ gut. Die DDR ist halt untergegangen und Israel feiert jetzt Jubiläum.
Das war mein Kollege Miron Tenenberg. Er hat mit Juden aus der ehemaligen DDR gesprochen über ihr Verhältnis zu Israel. Israel gilt in den Augen vieler als ein Staat der Shoah-Überlebenden. Nach dem Massenmord an den europäischen Juden, den sogenannten Ashkenazi, siedelten viele von ihnen ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina über, um den neuen Staat zu gründen. Doch heute gehört fast die Hälfte der jüdischen Bevölkerung Israels den Mizrachim an. Juden, die über Jahrhunderte in der arabisch-muslimischen Welt gelebt haben. Im Zuge der Staatsgründung Israels wurden fast 900.000 von ihnen aus Ländern wie Irak, Iran, Syrien oder Jemen vertrieben. Lange waren sie auch in Israel marginalisiert. Dabei gibt es eine ausgeprägte Kultur der Mizrachim. Einige Autoren und Musiker mit diesem familiären Hintergrund leben in Berlin. Carsten Dippel erzählt uns von ihnen.
Berlin an einer belebten Ecke im Prenzlauer Berg. Die Sonne scheint an diesem Mittag auf die Tische des Cafés. Der Dichter Matti Schmuelow trifft sich mit Hila Amit, die Kurzgeschichten schreibt. Die beiden leben in Berlin wie tausende anderer Israelis. Sie sprechen über ihren kleinen Künstler- und Literatenkreis, den sie zusammen mit arabischen Autoren hier in Berlin gegründet haben. Amits Mutter wurde in Teheran geboren, ihr Vater in Damaskus. Zwei Länder, in die Amit aufgrund ihres israelischen Passes nicht reisen kann. Durch die festgefahrene politische Situation in Nahost wird Europa immer mehr zum Ort der Begegnung zwischen arabischen und israelischen Autoren.
Heute in Israel, es gibt keine Verbindung zwischen Leuten, die sprechen Arabisch von meiner Familie, aber ich kann nicht Leute aus Syrien oder Iran in Israel treffen. Und heute hier in Berlin gibt es diese Möglichkeit. Und es ist wirklich sehr schön, dass wir können jüdische und arabische Leute hier treffen.
Amit und Shmuelov gehören zu den sogenannten Misrachim, jüdische Israelis, deren Eltern oder Großeltern aus arabischen Ländern stammen. In der dominanten aschkenasisch, das heißt europäisch geprägten Kultur, sind die Misrachim in vielerlei Hinsicht schlechter gestellt.
Die Ashkenazi lebten oben auf dem Hügel, wir die Misrachim und die Araber unten am Fuß des Berges.
Mati Shmuelovs Großvater floh in den 1920er Jahren aus dem Iran in das britische Mandatsgebiet Palästina. Die Mutter des Autors wurde in Bagdad geboren und kam kurz nach der Staatsgründung 1948 in den jungen jüdischen Staat. In seinen Hörspielen und Gedichten verarbeitet der Dichter seine Erfahrung als Misrachi und schlägt einen Bogen zu seiner eigenen Migrationserfahrung. In Israel sah Shmuelov die Misrachi-Poesie als eine Art dritten Weg zwischen Homer und Bialik, wie er sagt. Hier in Deutschland sieht er sich als Judendichter.
Nun lebe ich hier und versuche darüber zu sprechen, was es heißt, in Deutschland zu leben als Jude. In meiner Arbeit versuche ich, die Dominanz der europäischen Juden und ihrer Geschichte aufzubrechen, zu zeigen, dass es da auch noch eine andere jüdische Geschichte gibt, die der Juden aus dem Nahen Osten zum Beispiel.
Die Stimmen der Misrachim werden in der aschkenasisch, das heißt europäisch geprägten Kultur Israels, noch immer wenig wahrgenommen. Politik, Verwaltung, Militär, der Lehrkörper an den Schulen und Hochschulen, sie sind bis heute aschkenasisch dominiert. Die Geschichte ihrer Vertreibung aus dem Irak, Iran oder Ägypten wird selten erzählt, obwohl sie gut die Hälfte der israelischen Bevölkerung stellen. Die Misrachim haben schlechtere Jobperspektiven und sind oft materiell schlechter gestellt. So wie Hila Amits Mutter, die in einem Dorf weit ab größerer Städte wie Tel Aviv oder Haifa aufwuchs. Ihre Mutter habe die Sprache, das Farsi, abgelegt, ihr Vater seinen Namen. Hila Amit selbst spricht fließend Arabisch. Doch das ist für eine jüdische Israelin immer noch eher eine Ausnahme. In ihren Geschichten gibt Amit nun den Marginalisierten eine Stimme. Hier in Berlin öffnet ihr die Sprache indes die Tür zur Exilszene der Künstler und Intellektuellen aus Ländern wie Syrien oder dem Irak.
Ich hatte das Glück, dass ich konnte Arabisch sprechen. Und es ist wirklich wichtig, dass mehr Leute in Israel Arabisch sprechen kann. Und ich glaube, das hilft mit der politischen Situation auch. Wenn zwei kann sprechen, dann es gibt weniger Angst.
Muna Yahir wurde 1954 in Bagdad geboren. In eine Zeit hinein, als der größte Teil der irakischen Jüdinnen und Juden das Land bereits verlassen hatte, darunter auch ihre Verwandten. Das Leben wurde von Jahr zu Jahr schwieriger, obwohl ihr Vater eine gute Stellung als Buchhalter hatte.
Ich glaube, wenn etwas mein Leben in Bagdad geprägt hat, war die Abwesenheit, weil die Geschwister meiner Mutter und die Geschwister meines Vaters nicht da waren. Wir hatten gar keine Verbindung mit ihnen. Es gab keinen Kontakt zwischen Israel und Irak. Das waren Feinde.
Der Irak wurde nach dem Krieg mehr und mehr zur Diktatur, am Ende mit Saddam Hussein an der Spitze der alles beherrschenden Baath-Partei, die sich 1968 an die Macht geputscht hatte. Die einst so stolze jüdische Gemeinde zählte in den 60er Jahren gerade noch 3000 Mitglieder. Auf dem Tahrirplatz von Bagdad tanzte im Januar 1969 eine aufgeputschte Menschenmenge um die Leichen ermordeter Juden, die hier von den Laternen hingen. Die Bilder schockierten die Welt. An eine jüdische Existenz im Irak war fortan nicht mehr zu denken. In einer dramatischen Flucht verließ die heute in Köln lebende Psychologin und Autorin 1971 das Land.
Das Problem war auch, wir wussten nicht, wann das zu Ende kommt. Wir wollten raus, das war klar. Wir konnten nicht ausreisen. Ich habe keinen Tag Sehnsucht gehabt.
Der Musiker Shaul Bustan spielt ein Instrument, welches schon sein Urgroßvater im Iran virtuos beherrschte, die Ud. Eine traditionelle Laute mit kurzem Hals. Für Bustan ist die Oud eine Brücke zwischen der nahöstlichen und europäischen Welt.
Wenn ich jetzt beginne, auf der Oud zu üben oder zu spielen jeden Tag, ich würde jetzt erstmal Bach spielen auf der Oud. Ich nehme die Suiten von Cello und ich lese sofort vom Blatt, was die Cello spielt, auf und übertrage das auf die Oud. Nicht alle passen, aber gibt es total schöne Stücke, das passen schön. Aber ich mache das einfach, weil das ist quasi eine Bibel.
Shaul Bustan wurde 1983 in einem Kibbutz geboren und lebt heute in Deutschland. Als Bustans Großeltern den Iran Ende der 1940er Jahre verlassen mussten und in den jungen, mühsam um seine Existenz ringenden jüdischen Staat kamen, war für die alten persischen Geschichten, die musikalische Tradition, ja selbst die Sprache, das Farsi, kein Platz. Öffentliche Auftritte von Musikern mit iranischen oder arabischen Wurzeln gab es kaum. Die Tradition wurde in den Familien gepflegt. Wirklich verändert habe sich das erst allmählich ab den 1980er Jahren. Heute werde die Kultur der Misrachim viel selbstverständlicher wahrgenommen, erklärt Bustan. Bevor er nach Deutschland ging, gab er dort sogar Konzerte.
Meine Mutter und ihre Geschwister, sie haben jetzt niemals gesagt, dass ihre Opa ist Musiker aus dem Iran. Das war ein No-Go. Sie haben auch nicht gesagt, dass die andere Opa ist Heilpraktiker oder Arzt vom Iran. Das hat auch jetzt nichts zu tun im Israel damals. Heutzutage ist ganz andere Geschichte.
Ob Iran, Irak oder Syrien, Länder, die mit Israel verfeindet sind, stellen für viele Misrachim Orte der Herkunft und der Sehnsucht dar.
Die Misrachim, Juden mit Wurzeln im Nahen Osten und ihr Verhältnis zu Israel. Ein Beitrag von Carsten Dippel. Sie hören weiterhin Leben im RBB 24 Inforadio. Am Mikrofon Markus Laton. 20%, knapp 2 Millionen der Menschen, die als Israelis in Israel leben, also nicht in den besetzten Gebieten, sondern im Kernland, sind arabisch. Wie gelingt ihre Nachbarschaft mit Jüdinnen und Juden, fragt der in Berlin lebende israelische Journalist Igal Avidan in seinem neuen Buch. Avidan besuchte mehrere gemischte Städte, darunter Akko, Haifa und Jerusalem, und suchte das Gespräch mit denen, die Brücken bauen und deeskalieren. Herausgekommen ist ein sehr beeindruckendes Buch, und es wurde Licht. Jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel. Meine Kollegin Almut Engelin hat ihn dazu interviewt.
Igal Avidan, Sie erzählen unter anderem von Fadi Kassem, einem arabischen Sanitäter, der im Mai 21 einen jüdischen Israeli rettete, der von einem arabischen Lynchmob fast ermordet worden wäre. Was hat Fadi Kassem bewegt, anders zu handeln als die anderen?
Fadi war einfach da, weil er als sozialer Aktivist in Akko unterwegs war, auch in der Nacht zuvor, um die Gewalt arabische Jugendliche einzudämmen, um zu vermitteln mit der Polizei, damit die Polizei sich zurückzieht, damit es nicht eskaliert. Und in der zweiten Nacht war er nochmal mit einem Scheich unterwegs und deswegen war er an Ort und Stelle, als Dutzende, teilweise vermummte junge arabische Israelis diesen Moor beinahe umgebracht haben, gelyncht haben.
Welche Vorgeschichte hat denn Fadi Kassem?
Er wuchs mit jüdischen Nachbarn auf, hatte jüdische Freunde und auch im Krankenhaus behandelte er Juden und Arabern und auch israelische Soldaten, die verletzt sind. Das heißt, für ihn ist es normal. Die Randalierer sind Jugendliche, die weder Arbeit haben noch irgendwas zu tun und dann sind sie sehr schnell zu gewinnen für die Radikalen. Aber ich will nicht über die Radikalen bewusst sprechen oder schreiben, sondern über die guten Menschen, die sehr viel versuchen, in Israel trotz allem zusammenzuleben, um auch andere zu retten.
Dass in den Krankenhäusern viele auch arabische Ärzte, arabische Krankenpfleger und Schwestern arbeiten, das liest man ja immer wieder, dass sie da einen hohen Anteil haben. Sie haben ja jetzt ganz bewusst Brückenbauer und gute Nachbarn gesucht. Wie schwierig war das denn? Wie haben Sie denn recherchiert?
Sehr viel lief spontan. Der eine hat den anderen empfohlen. Von heute auf morgen hat mir Uri Buri gesagt, wenn du mich interviewen willst, dann komm morgen nach Akko. Und dann von jetzt auf jetzt habe ich 7 oder 8 Interviews bekommen und habe den ganzen Tag in Akko verbracht.
Uri Buri, den Sie gerade erwähnten, ist ja ein jüdischer Israeli, der ein berühmtes Fischrestaurant im arabischen Viertel von Akko betreibt. Und das wurde 2021 auch Opfer eines Anschlags und brannte aus. Und er hat es trotzdem sehr schnell wieder eröffnet und sagt in Ihrem Buch, ich lasse mir unser Zusammenleben nicht von einer Handvoll Idioten kaputt machen. Hat er recht mit dieser Beschreibung? Sind die Gewalttätigen und Hasserfüllten nur eine Handvoll oder untertreibt er?
Ich kann das nicht genau beantworten, denn die wenigsten wurden belangt. Viele waren vermummt, es gab nicht genug Beweise. Und das, was Juden und Araber mir erzählt haben, durch ganz Israel, dass in diesen Tagen die Polizei versagte. Die Polizei, die Rettungskräfte, die Feuerwehr war nicht zu sehen. Das heißt, wir wissen wenig über diese Täter. Über diejenigen, die wir wissen, wissen wir, dass sie keine kriminelle Vergangenheit hatten. Teilweise kommen sie aus gut situierten Familien und das zeigt einfach, wie schnell durch die sozialen Medien, wenn es in Gaza eskaliert oder auf dem Tempelberg in Jerusalem, dann sind die Leute gleich auf der Straße, weil sie sonst nichts anderes Interessantes zu tun haben. Und wenn die Polizei auch überreagiert, dann knallt es.
Was haben Sie denn überhaupt von Ihren Gesprächspartnern über die Rolle der israelischen Polizei gehört? Haben denn arabische Israelis Vertrauen in die Polizei oder ist das auch ganz unterschiedlich?
Also wenn wir von Fadi Kassem sprechen, der verhandelt bei den Demonstrationen mit den Polizisten. Der stammt aus einer sehr anerkannten Familie und kann sich das leisten. Auch in anderen Städten ist das der Fall. Aber was Sie zu Uri Buri gesagt haben, Uri Buri, und das habe ich auch von arabischen Menschen gehört, ist der beliebteste Mensch in Akko, von Juden und Arabern. Der ist beliebt und er tut es alles sehr sanft und aber sehr praktisch. Er hilft zum Beispiel armen arabischen Familien, aber das steht in keine Zeitung. Das wissen die Leute und das erzählen sie mir und das schätzen sie auch. Uri Buri stand dort mit 76 Jahren, 2 Stunden mit dem Wasserschlauch. Sein Restaurant war schon abgebrannt, aber er wollte verhindern, dass die benachbarten arabischen Häuser nicht auch ergriffen werden von den Flammen. Und das schätzen die Leute, die haben ihm auch mitgeholfen, das Feuer zu löschen. Das heißt, sie sehen, dass es hier ein Konflikt ist, nicht zwischen Juden und Arabern, sondern zwischen Randalierern und friedlichen Menschen, die ganz normal zusammenleben wollen.
Diese jüdisch-arabische Nachbarschaft im Alltag, Sie haben jetzt gerade schon Beispiele genannt, wenn man in derselben Straße und im selben Haus wohnt, das scheint mir mehr oder weniger oft so ein freundliches Nebeneinander her zu sein. Wo findet denn sowas statt, dass jüdische und arabische Israelis ins Gespräch kommen? Also über die Themen, die sie bedrücken. Armut bei den arabischen Israelis oft, die Erfahrung, die eigenen Häuser durch die Staatsgründung Israels verloren zu haben, die Juden mit ihren Traumata aus der Shoah. Wo kommen solche Themen zur Sprache überhaupt zwischen den beiden Nationalitäten?
Also gute Beispiele sind natürlich Menschen, die politisch aktiv sind, wie in Ramle zum Beispiel, das offene Haus, Open House, wo gemeinsame Veranstaltungen und Kurse für jüdische und arabische Menschen stattfinden. Oder der Frauenchor in Jaffa, wo seit 14 Jahren jüdische und arabische Frauen singen. Und es gibt etwa 2000 Israelis, jüdische und arabische, die gemeinsame binationale, bilinguale Kindergärten und Schulen besuchen in dieser Kette Yad Beyad, Hand in Hand. Und ich war in einem Kindergarten in Haifa und das ist absolut fantastisch. Um diesen Kindergarten herum bildete sich auch eine Gemeinschaft von den Nachbarn, von den Familien. Etwa 500 Leute aus einem Kindergarten heraus und die strahlen auf die ganze Umgebung. Und das ist ganz, ganz wichtig, obwohl es ist nur ein Tropfen im Ozean, wie der Leiter des Kindergartens in Haifa erzählt.
Ihr Buch enthält auch sehr viele bittere arabische Geschichten von Menschen, deren Familien alles verloren haben. Wie schwer war das für Sie, sich das anzuhören als jüdischer Israeli?
Also manchmal musste ich wirklich schlucken, aber das war selten. Also das waren keine Vorwürfe an mich. Aber ich hatte das Gefühl, auch wenn es mir schwer tut, zuzuhören, das tut ihnen gut, dass jemand ihnen überhaupt zuhört. Und sie haben das erzählt, sie haben Fotos gezeigt, was ihnen angetan wurde oder ihren Vorfahren. Aber wichtig ist, dass man im Dialog bleibt und es eine Hoffnung gibt, denn wenn die Leute nicht mehr miteinander sprechen, dann spricht die Gewalt. Und die große Angst von vielen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass die Welle der Gewalt im Mai 2021 sich wiederholen würde, zurückkehren würde und dann wird es alles noch schlimmer.
Gerade mit dieser Regierung jetzt, die so viel Radikalität in ihren Reihen hat.
Ja. Die Polizei versagte damals und jetzt haben wir gemacht? Wir haben einen Extremisten zum Polizeiminister genommen, der noch mehr Öl ins Feuer gießt. Das kann nicht gut enden.
Soweit Igal Avidan, der in Berlin lebende israelische Autor über das jüdisch-arabische Zusammenleben. Das Gespräch führte Almut Engelin. Das war's für heute mit Leben im RBB 24 Inforadio. Von Ihnen verabschiedet sich Markus Latour.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.